Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument Podcasts. Heute zu Gast, ja, der Name kommt gleich. Aufgewachsen im Allgäu und mit 17 Jahren schon im Schüleraustausch in Minnesota gewesen. Eine sehr emotionale Bindung an Erfahrung im Ausland. Ein Praktikum in Brüssel in Mexiko, deshalb Spanisch, fließend sprechen. Und irgendwann festgestellt, das Leben ist in meinen vier Wänden nichts für mich. Meditationsretreat, Selbstverpfleger, Erlebnispädagoge und mit Coaching-Ausbildung dabei. Herzlich willkommen, lieber Emanuel.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Emanuel, du hast ja einen spannenden Lebenslauf mit ganz, ganz viel tollen Erfahrungen und Erlebnissen, die du uns mitteilen kannst. Also du kommst aus dem Allgäu und hast dort dann auch die Grundschule und die weiterführende Schule besucht. Oder wie war das noch?
Ja, ich habe eigentlich meine komplette Kindheit und Jugend im Allgäu verbracht, ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Allgäu, sehr ländlich. Gab es da überhaupt was für Jugendliche oder war das eher monoton?
Naja, also ich bin jetzt nicht wirklich auf dem Land aufgewachsen, sondern okay. In Kempten. Mhm. Kempten ist so eine mittelgroße Stadt, 70.000 Einwohner. Okay. Also durchaus im urbanen Umfeld aufgewachsen.
Okay. Wie ist es gekommen, dass du mit 17 Jahren schon einen Highschool-Schüleraustausch gemacht hattest?
Irgendwann in der 10. Klasse kamen ein paar Leute aus einer Organisation in die Klasse und haben einfach von einem Schüleraustausch erzählt, dass das möglich ist, in der 11. Klasse ins Ausland zu gehen. Und ich war in der Zeit ja nicht so glücklich, hatte auch so die eine oder andere negative Erfahrung in der Schule gemacht und mich hat es irgendwie hat mich das angesprochen, bin nach Hause, habe es meinen Eltern erzählt und war begeistert und die standen hinter mir und haben mich unterstützt und gesagt, probier's doch und melde dich mal an. Und das eine kam zum anderen und ja, dann war ich August 2002 bin ich dann in die USA geflogen.
Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, nach Minnesota. Und in was für eine Art Familie bist du denn da gelandet in Minnesota?
Ja, das war ein ziemlicher Kulturschock für mich eigentlich damals. Das erste Mal länger von zu Hause weg. Und bis 3 Wochen vor Abflug wusste ich eigentlich noch gar nicht, wo ich hinkomme. Weil das war damals ein Jahr nach 9/11 auch. Damals nicht so viele Familien, die sich bereit erklärt haben, Austauschschüler aufzunehmen. Irgendwie war da so ein bisschen Flaute in dem Jahr. Und ich hatte halt keine Familie zugewiesen. Und irgendwie 2 oder 3 Wochen vor Abflug habe ich dann die Nachricht bekommen mit den Kontaktdaten von meiner Gastfamilie und dass ich nach Minnesota ins Nirgendwo geschickt werde. Habe ich es damals schon gegoogelt? Ich weiß gar nicht, ob ich es gegoogelt habe damals schon. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall geschaut, wo das ist und ja, habe mich danach für überraschen lassen, bin dort angekommen. Meine Gastmutter hat mich damals mitten in der Nacht vom Flughafen abgeholt und wir sind dann 2 Stunden irgendwie durch die Dunkelheit gefahren und irgendwann
immer geradeaus.
immer von Minneapolis, von der Hauptstadt, immer weiter in den Süden. Ja, und dann irgendwann hat sie gesagt, wir sind da, und 7 Hunde sind an mir hochgesprungen. und ich war dann bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und ja, war halt mitten im Nirgendwo auf einer Farm mit 30 Schafen.
In the middle of nowhere.
Ja, genau. 30 Schafe, ein Hängebauchschwein und 7 Hunde.
Genau. Okay, aber du hast so im Vorgespräch gesagt, dass du ein tolles Jahr da hattest und eine total emotionale Bindung an die Erfahrungen, die du da hast machen dürfen und die Erlebnisse. Und wenn du jetzt das mit Abstand anguckst, was war so die Erfahrung oder was hat dich da am meisten geprägt in diesem Jahr?
Ja, ich glaube, zum einen einfach die Abnabelung von zu Hause, die Erfahrung, ein eigenständiger Mensch zu sein und an einem Ort völlig ohne Vorurteile, also ohne dass irgendjemand irgendwelche Gedanken mir gegenüber hatte, konnte ich mich neu als Mensch dort definieren, wer ich sein möchte, und wurde auch definiert durch die andere Kultur. Also wenn man 17 ist, dann nimmt man halt auch irgendwie alles auf wie ein Schwamm, und egal ob das Sprache ist, kulturelle Angewohnheiten oder was auch immer. Ich war innerhalb von einem Jahr war ich Americanized eigentlich, kann man so sagen.
Also ich habe diese Erfahrung nie gemacht, aber ich habe mit einigen gesprochen, die in deinem Alter waren und das gemacht haben, und die haben gesagt, das hat mich so erwachsen gemacht, das hat mich so selbstständig gemacht, das hat mich so selbstbewusst und hat mir Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, das ist so, wie du eben auch sagtest, ne? Ich habe ein Jahr Zeit gehabt, auch ohne Vorurteile und so. Cool. Du bist zurückgekommen und hast in Kempten dann dein Abi gemacht, aber hast schnell gemerkt, ich will wieder weg hier. Was war das für ein Gefühl? Wie kam das? Ich will die weite Welt sehen. Ich halte es hier nicht aus.
Einfach, es ist eng. Wenn man halt, für mich war das rückblickend so, ich habe einmal über den Tellerrand geschaut und habe gesehen, was es da sonst noch so gibt in der Welt. Und dann wollte ich halt, ich wollte mehr. Ich wollte mehr Neues erleben. Ich wollte neue Kulturen kennenlernen. Mir hat es richtig gefallen, endlich eine Sprache richtig gut zu sprechen. Meine Englischlehrerin damals hat mir noch mitgegeben auf den Weg, die vergesse ich nie, kurz bevor ich gefahren bin, hat sie mich gefragt, warum ich denn in die USA gehe. Ich kann doch gar kein Englisch, hat sie mir gesagt. Und meine Englischlehrerin, nachdem sie mir eine 5 in der Gedichtsinterpretation gegeben hat.
Sehr motivierend.
Sehr, sehr motivierende Lehrerin damals. Native Speaker aus England war sie. Und dann habe ich nur gesagt, ja, deswegen gehe ich doch dahin, um Englisch zu lernen. Und das habe ich dann eben getan und habe halt festgestellt, okay, mir macht es Spaß. Ich habe halt gemerkt, wie ein Entwicklungsprozess in Gang kommt, wenn ich weg bin. Und deswegen bin ich dann zurück, und für mich war klar, okay, das Abi war mir wichtig, und das habe ich dann gut durchgezogen, und danach wollte ich ins spanischsprachige Ausland. Ich wollte Spanisch lernen.
Genau, dann bist du ja in Barcelona für 3 Monate gewesen, hast da die ersten spanischen Erfahrungen gemacht, auch mit der Sprache, und bist dann zurückgekommen, hast ein Praktikum gemacht und wolltest dann irgendwie anfangen oder hast angefangen zu studieren. Was hast du da angefangen zu studieren. Also den Studiengang habe ich noch nie gehört. Ich glaube, den gibt es in Deutschland auch gar nicht. Vielleicht mittlerweile ja, aber zu meiner Zeit nicht.
Ja, so ein allgemeines Wirtschaftsstudium. Ich hatte damals noch keine Leidenschaft und wusste, also noch keine richtige Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wusste eigentlich immer nur, dass ich weg wollte, wusste aber nicht, wohin. Und bin deswegen halt auch viel weggegangen, wahrscheinlich auch um so eine Art von Findungssuche zu machen. Und mein Studium habe ich so ausgerichtet, dass mir im Endeffekt alle Türen offen blieben. Und habe dann internationale Wirtschaft studiert, weil internationale Wirtschaft nie falsch. Mal schauen, wohin der Weg mich führt. Mir war halt vor allem wichtig, dass ich viel wegkomme und so ein Grundstudium habe, mit dem ich dann viel machen kann. Mhm.
Du bist dann in Brüssel gewesen und in Mexiko, hast da dann die spanische Sprache vertieft. Und was war so der Beweggrund, nach Mexiko und dann nach Mittelamerika zu gehen? Und was waren so da die einprägsamsten Erlebnisse?
Ja, mir hat der amerikanische Kontinent einfach schon durch meine Erfahrungen in Nordamerika, hatte ich sehr positive Erfahrungen und wollte dann eben den südlichen Teil von den Amerikas besser kennenlernen. Und in Mexiko gab es eine Partneruniversität und dann hat sich das so ergeben. Ich hatte die Wahl zwischen Kolumbien und Mexiko und habe mich dann für Mexiko entschieden. Genau, und das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil es halt keine reiche Industrienation war, sondern ein Land, wo viele Menschen halt auch nicht so viel haben. Und nochmal ein Land, wo ich sprachlich viel herausgeforderter war. Und das ist eigentlich nicht zu vergleichen mit dem Jahr in den USA, weil ich da so eingegliedert war in eine Familie, sondern dort war ich halt wirklich so im Unileben und hatte, naja, also es war jetzt kein anspruchsvolles Unileben, sondern ich habe so einen guten Mix gehabt zwischen, ich lerne die Sprache, ich mache ein bisschen was für die Uni und sehe vor allem das Land sehr viel und war dann eben viel in Mittelamerika und überall in Mexiko unterwegs, ja. Mhm.
Im Anschluss bist du zurückgekommen und hast deinen Bachelor gemacht und gearbeitet in einer Personalberatung in München. Mhm. Dann kam dein Masterstudium, das hast du zweigeteilt, Max, also in zwei verschiedenen Städten, ne? Wie ist das gekommen?
Ja, für mich war klar, ich wollte nach dem Bachelorstudium arbeiten. Ich hatte keine Lust mehr auf Uni und Lernen und wollte irgendwie mal einfach raus und Erfahrung sammeln in der Wirtschaft und hatte dann eine richtig gute Zeit in München. Und für mich war aber klar, ich will da ein Masterstudium und ja, für mich war auch klar, ich will es nicht in Deutschland machen. Mich hat es dann in den Norden nach Skandinavien gezogen, gerade vom Bildungssystem her. Skandinavien hat mich sehr angesprochen. Und ich war noch nie in Skandinavien zuvor und bin dann nach Kopenhagen und hab mich dort auf Service Management spezialisiert, auch ein sehr ungewöhnlicher Studiengang, also ein sozialwissenschaftlicher Studiengang, der aufgebaut hat auf meinem Wirtschaftsstudium und der sich fokussiert hat auf die ganze Dienstleistungsbranche eigentlich. Und auch so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, was ich im Praktikum in München gemacht habe, was ja auch im Beratungsbereich war, genau, mit dem Hintergedanken, vielleicht irgendwann in Tourismus zu gehen und auch da wieder mich nicht festzulegen, sondern Service Management relativ breit zu halten. Ich war dann noch 4 Monate in Frankreich und habe da auch noch ein Auslandssemester gemacht, genau. Mhm.
Du bist dann aber auch doch noch wieder in Kolumbien gelandet für 3 Monate.
Ja, ich bin dann...
Ja, erzähl, Entschuldigung.
Ja, ich bin dann in Kolumbien nochmal durch Zufall gelandet, durch lustige Zufälle, die sich ergeben haben. Und war dann in einem sozialen Projekt in Kolumbien nochmal nach dem Masterstudium für 4 Monate.
Und du hast ja dann, jetzt mache ich mal gedanklich einen Riesensprung, bist ja jetzt in der Erlebnispädagogik und da hast du da schon gemerkt, wo du das eben erwähnt hast, die soziale Arbeit, dass dir das was gibt. War das damals für dich schon irgendwie, da könnte es hingehen?
Ja, das war schon ein Aspekt, weil ich war halt auch da immer auf der Suche, okay, was irgendwie der Studienabschluss kommt näher und näher. Und ich habe immer Leute beneidet, die irgendwie wussten, was sie mit ihrem Studium machen wollen konkret und so einen ganz klaren Plan hatten. Und ich hatte das irgendwie nie. Habe da schon das Umfeld in Kolumbien, das war schon sehr, sehr speziell und habe da irgendwie auch eine Wirkung gespürt. Okay, gerade wenn man im wirtschaftlichen Umfeld arbeitet und dann irgendwie nach Sinn sucht, dann ist es oftmals gar nicht so einfach, diesen Sinn zu finden. Und da habe ich schon sowas gespürt, ja.
Mhm, okay.
Aber
Es war ja dann noch
kann man schon so sagen, wie du gerade gesagt hast, ja.
ein weiter Weg von Kolumbien bis zur heutigen Zeit, denn du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast ja dann auch eine Krise gehabt und hast gemerkt, nein, Wirtschaft mache ich nicht aus Leidenschaft, aber du hast ein Start-up in Heidelberg mit Personalberatung für Unternehmensberatung mit aufgebaut. Wie kam es dazu?
Ja, also ich bin dann wirklich nach Kolumbien, da war ich 27. Da war dann wirklich, also die Krise war irgendwie vorprogrammiert. Ich bin dann zurück und bin dann auf Jobsuche gegangen und habe festgestellt, ich kann zwar viele Sprachen und habe hier und da studiert und viel erlebt, aber eine Firma kann mit mir eigentlich gar nichts anfangen, weil ich auch nicht wirklich ein Profil hatte, wo ich wirklich hin wollte. Ich habe mich dann ganz wild in unterschiedlichsten Bereichen beworben und ja, hatte große Selbstzweifel irgendwann, wo der Weg mich jetzt dann so weiterführt. Und bin dann aber durch viele Bewerbungen auf eine Personalunternehmensberatung gestoßen in Heidelberg, die eben ja so Menschen wie mich irgendwie gesucht haben, die kein klares Profil haben und die vor allem Lust haben, was aufzubauen, die so einen Unternehmerdrang auch haben und die so ein bisschen unbefleckt sind noch von der ganzen Personalberatungsbranche. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, in einem sehr spannenden Umfeld sehr unternehmerisch tätig zu sein, trotzdem im Angestelltenverhältnis zu sein, hatte tolle Chefs und hatte dann nach einer sehr langen Phase der Suche und des Zweifelns auf einmal einen Job in Deutschland, wo ich zum ersten Mal wieder Wurzeln schlagen konnte, ja.
Genau, du hast gesagt, du hattest so für dich eine Zeit lang das Gefühl, du hast das Optimale gefunden mit viel Freiheit als Angestellter und trotzdem irgendwo auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin auch trotzdem auch Unternehmer. Und du hast dir irgendwann die Frage gestellt, wo geht denn mein Karriereweg hin? Wie ist das in 10 Jahren? Will ich das? Und deine Antwort war nein. Was hast du daraus rausgenommen, dir überlegt, wo soll der Weg denn dann hinführen? Weil diese Frage stellen sich, glaube ich, nicht viele. Was ist in 10 Jahren? Will ich das noch so leben?
Ja gut, also das ist jetzt ein Sprung, den du machst. Also ich war 5 Jahre in dieser Branche und habe erstmal unglaublich viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein getankt, weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, okay, ich kann was, ich setze mir Ziele und erreiche die auch. Ich werde gewertschätzt, monetär und auch persönlich als Mensch, und konnte mir endlich ein eigenständiges Leben aufbauen, war finanziell unabhängig, also finanziell unabhängig von meinem Elternhaus und musste mir nicht mehr Sorgen machen, okay, was passiert, und konnte mir da, ja, hatte das Gefühl, also selbstwirksam kommt dem am nächsten. Also ich kann was und ich bin was. Und das hat mich aber nur eine bestimmte Strecke gebracht, weil nach 2 Jahren habe ich mir dann zum ersten Mal die Frage gestellt, okay, und was kommt jetzt? Und war dann auch in Coachings und habe viel darüber nachgedacht, was als nächstes kommt. Habe sehr offen mit meinen Chefs gesprochen, hatte dann nochmal die Möglichkeit, ein Unternehmen mitzugründen in München. War wieder eine sehr coole Herausforderung, in doch sehr jungen Berufsjahren noch sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Hatte disziplinarische Verantwortung, hatte Mitarbeiter, war eigentlich großartig von außen. Also so von außen kam viel Applaus. Aber in mir ist immer diese Herausforderung, mich zu beweisen in etwas, die hat mich irgendwann nicht weitergeführt, weil da was gefehlt hat in mir. So, wo führt mich das weiter? Okay, ich kann mich weiter beweisen, ich kann mehr Verantwortung nehmen, ich kann vielleicht noch mehr verdienen, ich kann vielleicht noch mal ein Unternehmen mitgründen. Aber wo führt mich das hin? Erfüllt mich das wirklich? Und ich habe dann irgendwann mir halt tatsächlich die Frage gestellt, so, wo bin ich mit Anfang 40 dann? Und habe mir halt Menschen angeschaut in meinem Bereich, die 10 Jahre weiter sind, und habe mir überlegt, ob ich mich da sehe, und musste da sehr stark mit mir selber ins Gericht gehen und sehr ehrlich zu mir selbst sein. Und der Prozess war eigentlich vor allem, für mich am besten zu beschreiben, dass meine Arbeit war, vom Kopf wieder mehr ins Herz zu kommen. Also so, meine Kopfstimme war immer extrem laut und hat immer den Takt vorgegeben und die Richtung. Und die Herzensstimme ist ja generell sehr leise und sehr sanft, und hab versucht, dieser Stimme wieder mehr Raum zu geben. Und auch Vertrauen in diese Stimme wieder zu gewinnen, zu sagen, hey, die Herzensstimme, die sagt irgendwas anderes. Vielleicht ist da irgendwas dran, und vielleicht will die dir was sagen. Und dieser Prozess ging bestimmt dann intensiv über ein Jahr, wo ich mich sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, Podcasts rauf und runter gehört habe, mich Inspiration einfach gesucht habe im Außen, um irgendwie so meine Glaubenssätze zu hinterfragen und zu überlegen, okay, was steht denn da jetzt an für mich? Und gefühlt, umso weiter ich in den Prozess gegangen bin und umso mehr ich diese Herzensstimme lauter werden habe lassen, umso mehr Zeichen kamen dann immer mehr von außen, die ich dann halt auch irgendwie vielleicht realisiert habe. Vielleicht gab es vorher auch Zeichen, die ich nicht sehen wollte, aber dann, als ich irgendwie bereit war, hat irgendwie das ganze Universum geschrien, okay, ja, dass ich dann irgendwann gesagt habe, kann mich, glaube ich, erinnern, dass ich irgendwann mal so nach oben geschaut habe und so gesagt habe, ja, ich verstehe es schon. Also ja, ich verstehe, dass eine Veränderung ansteht.
In welche Richtung ist diese Veränderung dann gekommen? Also ich glaube, wir als Hörer haben verstanden, dass dein Herz dich da überzeugt hat und nicht dein Kopf. Aber was hat dein Herz dir gesagt?
Mein Herz hat mir gesagt, dass ich in die Richtung gehen sollte, wo es, dass ich nicht mehr so sehr an mich denken sollte, sondern was mich erfüllt, sondern wo ich einen Mehrwert geben kann nach außen. Und ich habe irgendwie an sämtliche Tätigkeiten zurückgedacht, was mich immer am meisten erfüllt hat. Das war immer, wenn es anderen gut geht. Und ich glaube, eigentlich geht es jedem so. Man erfährt dann Erfüllung, wenn man irgendwie einen Mehrwert stiftet für andere. Und diesen Mehrwert, der kam mir zu kurz in meinem Job. Den habe ich mir so herbeigeredet, so, ja, klar, liefere ich da auch einen Mehrwert. Aber für mich war das nicht genug. Ich hatte das Gefühl, da steckt noch irgendwas in mir, was raus will. Und auch wenn ich das noch nicht weiß, was das genau ist, muss ich mich erst auf den Weg machen und das Vertrauen haben in diesen Weg. Und auch wenn dieser Weg schwierig ist, wird sich alles auf dem Weg dann zeigen. Und dieses Vertrauen in diesen Weg, das hat mir mein Herz gesagt, hab Vertrauen in den Weg. Und daraus kam auch so wir waren ja dann mit meiner Partnerin, war ich dann auf einer längeren Reise und unser Blog hieß ja auch Take the Bumpy Road, was so darauf hindeutet, so nimm die schwierige Abzweigung, auch wenn du nicht genau weißt, wo es hinführt.
Genau, diese lange Reise hat mir sehr imponiert, was du da so alles erzählt hast, weil das war ja auch wirklich keine komfortable alltägliche Reise. Vielleicht magst du uns da mal so ein paar Impressionen geben, in Kürze, was ihr da, wo ihr wart und was ihr da so vielleicht als Highlight und vielleicht auch als ein negativ prägendes Erlebnis hattet. Vielleicht gibt es da ja auch keins.
Ja, also unser Vorhaben war erstmal, wir haben beide unsere Jobs gekündigt und unsere Wohnungen und wir wollten uns erstmal keinen Plan machen, weil keinen Plan haben, sondern wir haben uns eigentlich nur überlegt, in welche Himmelsrichtung gehen wir. Haben überlegt, okay, wir haben keinen Zeitplan, wir haben kein Ziel, also wohin gehen wir und wie reisen wir? Und uns war irgendwie klar, uns geht es nicht darum, irgendwo schnell wieder irgendwo hinzukommen, sondern einfach mal uns auf den Weg zu machen und langsam zu reisen. Und haben uns entschlossen, Richtung Osten zu reisen, über Land, und sind dann über Land mit via Tramping und öffentlichen Verkehrsmitteln, transsibirische Eisenbahn durch Osteuropa, Russland, Mongolei, durch China, nach Pakistan und dann nach Indien gereist. Und das Beeindruckendste, das Beeindruckendste und Schönste war eigentlich, das Schönste war eigentlich die Mongolei vom Land her, weil die Mongolei das am wenigsten bevölkerte Land der Welt ist. Und wenn man ja in Westeuropa aufwächst, selbst, also da hat nochmal die Definition von Wildnis und Natur hat da nochmal, gewinnt nochmal eine ganz andere Bedeutung. So diese echte Wildnis, wo wirklich noch kein Mensch war, so Berge zu besteigen, wo kein Weg ist, wo du das Gefühl hast, du bist der Erste, der auf diesem Berg oben ist. Und also diese Einsamkeit und Einfachheit von des Landes, also von der Natur, aber auch von der Menschen. Das war nachhaltig beeindruckend, weil wir auch einen ganzen Monat lang draußen geschlafen haben im Zelt und eigentlich nur draußen waren. Da habe ich eine tiefe Verbindung gespürt mit mir selbst so und so, okay, ich bin draußen zu Hause, draußen, da gehöre ich hin, da kann ich wirken, da bin ich kreativ, da bin ich eins. Das war sehr, sehr prägend. Und dann war eine sehr beeindruckende Erfahrung auch in Pakistan. Ich hatte gar keine großen Vorstellungen von Pakistan vorher und kannte, bei den meisten Ländern ist es ja so, man kennt irgendwie Menschen aus den Ländern oder man kennt Leute, die dort waren, und ich kannte noch nicht wirklich Menschen, die in Pakistan waren, habe tolle Sachen schon gehört vom Hörensagen, aber konnte mir gar nicht ausmalen, wie großartig dieses Land eigentlich ist. Wir sind vom Norden eingereist über China und schon allein der Unterschied China-Pakistan ist, das sind einfach Welten, wenn man in China das Gefühl hat, man ist total fremd und wie auf einem anderen Planeten und wenig Kontakt hat mit Menschen, auch kulturell und sprachlich einfach nicht viel gemeinsam hat, wurden wir in Pakistan mit offenen Armen empfangen. Und Pakistan ist tatsächlich das Land, wo ich von allen Ländern, wo ich war, wo ich mich am sichersten gefühlt habe. Ich hätte vor einem Restaurant oder vor einem Laden hätte ich jemandem mein Handy gegeben und gesagt, pass mal kurz auf, ich bin 10 Minuten wieder da. Das wäre da gewesen, weil die Menschen sich so um einen sorgen und so darauf bedacht sind, dass es einem gut geht und dass man eine gute Erfahrung hat. Das war sehr berührend. Wurden sehr oft eingeladen zu Familien und man hat sich um uns gekümmert von vorne bis hinten, und man hatte fast schon oft ein schlechtes Gewissen, weil die so herzlich sind, wo man sich gedacht hat, okay, wie gehen wir eigentlich in Westdeutschland, in Westeuropa mit dieser, wo ist unsere Herzlichkeit so geblieben? Wir haben immer so viel Skepsis gegenüber allem Fremden, und dort war das komplette Gegenteil, was ich sonst noch nirgends erlebt habe und was man mir gesagt hat, erlebt man vielleicht sonst nur im Iran noch. Und ja, also das war zutiefst bewegend und beeindruckend, ja.
Finde ich so dermaßen spannend, weil wenn man jedenfalls in Deutschland die Presse verfolgt hat über Jahre hinweg, ist eher so das Gefühl, oh, Pakistan, Afghanistan, setzt da bloß keinen Fuß hin. Das ist das gefährlichste Pflaster, was du überhaupt im Moment auf der Welt finden kannst. Ja. Und bleib mal lieber im sicheren Westeuropa. Und du schilderst den Eindruck, du hast dich noch nie so sicher gefühlt wie da. Also das ist ja spannend. Cool.
Ja, vor allem auch dieser Narrativ, der seit 9/11 ja so erzählt wurde von Pakistan auch, der hat sich übertragen auch auf die Einheimischen. Also das heißt, die Einheimischen dort, die haben selber gar kein so positives Bild von ihrem Land, weil auch sie dieses Narrativ übertragen bekommen haben, unser Land ist nicht so wirklich toll zu besuchen. Das heißt, es kam immer, und die meisten Menschen hatten auch keinen Vergleich, sie kennen nur ihr Land, sie können kaum ihre, also Pakistan ist eines der Länder, wo es am schwersten ist, irgendwie ein Visum zu bekommen. Das heißt, es gibt ja so ein Ranking von wie wertvoll ist dein Pass, und Deutschland steht, glaube ich, so auf Platz 1 mit ein paar anderen, weil wir fast für jedes Land ein Visum bekommen, und Pakistan steht da ganz unten. Und ganz viele Einheimische haben uns gefragt, so, ja, aber wie findet ihr das denn jetzt hier? Und ist es hier wirklich schön? Gefällt es hier wirklich? Und wenn wir das gesagt haben, haben wir es uns fast nicht geglaubt, wie schön wir das finden. Das heißt, die hatten eine ganz große Skepsis auch gegenüber ihrem eigenen Land. Das war sehr, 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 sehr bewegend. Und die haben sich so unglaublich gefreut, dass wir eine gute Zeit hatten dort. Was denen irgendwie auch eine Rückversicherung gab, hey, wir können stolz sein, hey, wir sind in einem coolen Land.
Ja. Das ist, finde ich, mega, weil so wie du eben so schön gesagt hast, dieses Narrativ, da merkt man erstmal, wie sehr von Medien wir beeinflusst sind. Wenn uns das lange genug und oft genug erzählt wird, dann nehmen wir das als gegeben hin. Das ist so, ohne etwas zu hinterfragen.
Ja.
Spannend. Ja. Du hast nun gerade selbst vor Ort persönlich ganz andere Erfahrungen gemacht. Sehr schön. Mhm. Ja, Emanuel, und ihr wart ja dann noch in Indien und Sri Lanka. Und dann kam das große C, was euch da erwischt hat. Weltweit natürlich. Und ihr seid dann nach schwieriger Entscheidung zurückgekommen auf deutschem Boden während der Corona-Zeit. Mhm. Kann man das so in Kürze zusammenfassen?
Ja, genau. Also wir wollten 2020 eigentlich nicht zurück, haben kurz im Februar 2020 noch überlegt, ob wir zurückkommen nach Deutschland und haben dann zum ersten Mal uns einen Plan gemacht und der wurde dann 4 Wochen später durchkreuzt und dann ging es relativ schnell und erst wollten wir nicht zurück und haben uns dann aber doch dazu entschieden, Ende März zurückzukommen. Ja.
Wenn ich das richtig erinnere aus dem Vorgespräch, ihr habt jetzt einen Wohnwagen und seid als Selbstversorger unterwegs und Selbstverpfleger unterwegs?
Das stimmt jetzt nicht ganz. Also wir sind zurück und haben, wir hatten ja weder Job noch Wohnung und war mitten in der Quarantäne hatten dann das Glück, dass wir da dann in einem sehr großen Garten vom Vater meiner Freundin, der hat dann einen Wohnwagen, dann haben wir uns da mehr oder weniger eingenistet und haben da im letzten Sommer Beete angelegt und mehr oder weniger einen auf Selbstversorger gemacht und uns währenddessen überlegt, wie es weitergeht.
Mhm. Wart ihr gemeinsam oder warst nur du dann im Schweigekloster? Und was? Ein Freund von mir hat das auch gemacht. Und was war da für dich das, was du daraus mitgenommen hast? Also das ist ein mega spannendes Thema.
Ja, das war auf Sri Lanka. Das wollte ich tatsächlich schon sehr lang machen. Also auf der ganzen Reise habe ich mir das schon vorgenommen, wenn ich da irgendwo die Möglichkeit habe, dann möchte ich das mal versuchen. Ich wollte schon immer aktiv meditieren, habe das auch immer versucht, aber bin da nie so richtig reingekommen. Und war dann Sri Lanka in so einem 8-tägigen Schweige-Retreat. Und das war tatsächlich, das ist sehr schwer in Worte zu fassen, weil man kommt da an, das ist mitten in der Natur gewesen. Es war kein richtiges Kloster, sondern mehr so ein wunderschöner Rückzugsort mitten in der Natur mit vielen Bäumen und einem tollen Ausblick und Vogelgezwitscher und so völlig weg von allem. Und wir waren da eine Gruppe von 10 Leuten oder so. Und du kommst an und du redest ja nicht mit den Menschen. Das heißt, du bist ja von Anfang an, wenn du da ankommst, fängst du schon an zu schweigen und klärst du die wichtigsten Sachen ab, aber du lernst die Leute nicht kennen und bist dann über eine Woche mit fremden Menschen zusammen, jeden Tag, meditierst zusammen stundenlang und kennst die anderen aber gar nicht und weißt auch gar nichts über die. Und trotzdem baust du so eine Verbindung auf zu diesen Menschen. Und Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie, und das merkt man dann eigentlich erst wieder, wenn man rauskommt, wieder in die Welt zurückkommt, wie die Sinne geschärft sind und wie, also Geschmackssinn, Geruchssinn, Akustik und wie stark wir uns daran gewöhnen, uns einfach anzupassen an unsere doch sehr hektische und reizüberflutete Welt. Wenn du da aber dich mal rausziehst und alles runterfährst und dann wieder rausgehst, dann merkst du, boah, also vielleicht sollte man sich öfter zurückziehen, weil es ja wirklich schön ist, und dieses Bewusstsein zu haben, zu alles wahrzunehmen auf eine andere Art und Weise. Das ist schwer so in Worte zu fassen, aber das war sehr beeindruckend, ja.
Sehr, sehr, sehr spannend. Es ist nichts Vergleichbares, was du gemacht hast, aber wir sind jahrelang im Urlaub auf einem kleinen Bauernhof am Arsch der Heide gefahren. Und sobald du diesen Bauernhof betreten hast, hattest du das Gefühl, du bist in einer anderen Welt. Mhm. Ne? Es ist Stille. Gut, dann fährt da irgendwo mal ein Trecker längs und du hörst mal eine Kuh. Aber sonst Stille. Alles ist langsamer. Internet gibt's nicht. Handynetz gibt's nicht. Nur auf dem höchsten Punkt da irgendwo in der Nähe. Also das war schon, selbst das war schon sehr, sehr spannend.
Ja, vor allem, du kannst dich halt nicht mehr ablenken. Also du bist...
Genau.
Wir hatten nichts zu lesen, eigentlich sollte man nicht schreiben. Ich habe mir ein paar, weil ich viel geschrieben habe, auch in unserem Blog, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Aber im Endeffekt keine Musik, keine Filme, keine Nachrichten, kein Buch, kein Nichts. Und du bist eigentlich damit konfrontiert, mit dir selber konfrontiert. Und dann meditierst du auch noch stundenlang und kannst dir selber nicht mehr aus dem Weg gehen. Und dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dich mit dem zu konfrontieren, was in deinem Kopf halt so abgeht. Und dir dann zu überlegen, was und festzustellen, was ist denn da, was passiert da eigentlich alles in dem Kopf? Und dann zu überlegen, okay, was davon bin ich oder bin ich das überhaupt? Und bin ich das, was ich denke? Und da kommen dann die verrücktesten, verrücktesten Gedanken, die einem da so kommen. Und also das ist wirklich spannend.
Und wann wurde für dich klar und wann hast du den Entschluss gefasst, ich mache jetzt Erlebnispädagogik, beziehungsweise ich studiere Erlebnispädagogik, ich mache da eine Ausbildung, und wann wurde für dich klar, ich mache eine Coaching-Ausbildung, weil Erlebnispädagogik stelle ich mir dann eben halt gerade, wenn du so erzählst, ich bin draußen zu Hause, ich habe draußen eine Verbundenheit gespürt, da gehöre ich hin. Ist das dadurch für dich klar geworden? Weil Erlebnispädagogik stelle ich mir eben halt draußen in der Natur vor und nicht in Räumen, die von uns Erwachsenen gestaltet wurden, wie wir glauben, ein Erlebnis könnte so aussehen.
Ja, genau. Also das kam von zwei Richtungen. Also die eine Richtung war für mich erstmal so, wie will ich arbeiten? Also ich konnte mir nicht mehr vorstellen, den Großteil meiner Zeit zwischen vier Wänden zu verbringen. Der Durchschnittsmensch in Europa verbringt so 90% seiner Lebenszeit innerhalb von vier Wänden. Und wir kommen aus der Natur, das ist das, wo wir herkommen, und da habe ich die Verbindung gespürt, und da wusste ich, okay, ich kann nicht den Großteil, fast mein ganzes Leben innerhalb von in vier Wänden verbringen. Das war für mich irgendwie klar, da hat kein Weg dran vorbeigeführt. Und das andere war, ich hatte immer also auch im Laufe der Reise und auch mit dem Meditationsretreat und mit der starken Auseinandersetzung mit mir selbst und den vielen Erfahrungen in der Natur, war für mich klar, ich will andere Menschen dabei unterstützen, wieder zum einen mehr in Kontakt mit sich selbst zu kommen und vor allem auch in Kontakt mit der Natur zu kommen, weil mein Weg zu mir geht erstmal zurück zur Natur. Und diese Entfremdung von uns Menschen, von der Natur, ist meiner Meinung nach eine von den großen Faktoren, warum wir alle so stark auf der Suche sind. Und für mich ist ein Weg, wieder mehr in Kontakt mit sich selbst zu kommen, wieder erstmal rauszugehen und in die Stille zu gehen und in Kontakt mit Wildnis und Natur zu kommen und dadurch einfach vor allem junge Menschen zu unterstützen und vielleicht auch Menschen zu unterstützen, dass sie gar nicht erst diesen Weg gehen müssen, den ich gegangen bin, jahrelang irgendwie was zu tun, wo ich nicht diese tiefe Erfüllung habe, sondern vielleicht die schon früher zu finden. Und genau, und irgendwie bin ich, weiß gar nicht, es war irgendwie in dem Garten beim Gemüseanbau, wo diese Gedanken konkreter dann wurden letztes Jahr. Und Erlebnispädagogik ist mir vor über 10 Jahren schon mal begegnet, als ein Bekannter mir erzählt hat, dass er das macht. Und ich fand das damals schon spannend, aber das war irgendwie in meinem Hinterkopf irgendwo. Und habe mich dann schlau gemacht, habe geschaut, was ist das eigentlich genau, was macht man da ganz genau, was steckt da dahinter. Und das war einfach harmonisch mit meinen Werten, mit meinen Interessen, was ich will, was ich kann, wo ich herkomme. Das hat einfach komplett gepasst. Und dann war für mich klar, ich mach da jetzt eine Ausbildung in dem Bereich.
Wann hast du damit angefangen?
Angefangen habe ich damit, ursprünglich hätte es im Januar anfangen sollen. Jetzt hat es im Frühsommer angefangen, weil gut, aufgrund von Corona kann das halt nun mal nicht online stattfinden, Erlebnispädagogik, sondern muss tatsächlich draußen stattfinden, mit Menschen in Interaktionen. Und das hat im Juni angefangen und ich bin aber jetzt schon freiberuflich tätig bei 2 Instituten in Freiburg und arbeite auch schon erlebnispädagogisch und das läuft jetzt im Moment schon parallel, ja.
Okay, super. Und vielleicht so zum Ende hin so 1 oder 2 Sachen. Magst du das verraten? Was machst du da dann, wenn du schon praktisch tätig bist? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Zu deinem Wald und baust mit Kindern irgendwas oder lässt den Tag einfach auf die Kinder zukommen oder was dürfen wir uns da vorstellen?
Das ist total vielseitig, was ich schon gemacht habe.
Okay.
Das ist zum einen tatsächlich viel mit Kindern rauszugehen, mit Schulklassen auch rauszugehen und das Programm in der Natur so zu gestalten, dass Kinder dort zum einen sich selbst erfahren und entfalten können, aber auch als Klasse zusammenwachsen. Und das geschieht mit Hilfe von Teamprojekten, Teamspielen, aber auch so Sachen in der Wildnis, Baumklettern oder was auch immer. Dann eine ganz andere Erfahrung, die ich aber auch gemacht habe, war eine Visionssuche, die ich mitbegleitet habe für junge Erwachsene, die 10 Tage in den Wald gehen und die begleitet werden auf einem, die Visionssuche, das ist eine alte Tradition, die aus nordamerikanischen Stämmen herkommt, wo früher die jungen Menschen in den Wald mit einer Frage geschickt wurden und von den Alten begleitet wurden. um dort in der Stille und fastend und schweigend nach Antworten zu suchen. Und da war ich 10 Tage und habe das assistiert. Was in diesen 10 Tagen mit diesen jungen Menschen passiert ist, das hat eigentlich schon den nächsten Wunsch in mir ausgelöst, auch stärker in die Visionssuche Arbeit zu gehen. Das ist auch ein Teilaspekt von Erlebnispädagogik oder auch Wildnispädagogik. Aber ich bin auch mit Firmen unterwegs und man macht eine Floßbauveranstaltung mit Unternehmen und um einfach mit einer Firma an konkreten Zielen zu arbeiten.
Ist das so ein bisschen auch Teambuilding-Maßnahme und
ja, auch, genau.
Accounts,
ja.
Aufbau.
Okay. Genau. Und den nächsten Schritt, den ich eben jetzt gehen will, ist das Ganze noch mit systemischem Coaching zu verbinden und in Naturcoaching-Richtung zu gehen, um sowohl mit Gruppen als auch mit Individuen zu arbeiten und da je nach Herausforderung, je nach Aufgabe, je nach Bedürfnis da unterschiedliche Tools und Methoden anzuwenden, aber alle eben irgendwie mit dem Ziel, durch den Kontakt mit der Natur wieder auch mehr in Kontakt mit sich zu kommen und dadurch auch so seinen eigenen Weg zu finden.
Vielleicht als abschließende Frage, alle Wege, die du jetzt gegangen bist, damit meine ich die verschiedensten Reisen, Länder, die du gesehen hast, hast du denn jetzt das Gefühl für dich, du hast jetzt deinen Weg gefunden, um deiner Aufgabe, deiner Seelenaufgabe gerecht zu werden? Oder hast du die gefunden?
Ich glaube, das Finden hört nicht auf. Also ich bin auf meinem Herzensweg, das kann ich sagen. Und dieser Herzensweg wird mich immer wieder an irgendwelche Kreuzungen bringen, wo ich wieder eine neue Entscheidung treffen muss. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Leben lang Erlebnispädagoge sein werde. Das kann sein, dass der Weg mich auch wieder, dass das auch wieder nur ein Übergang wieder in einen neuen Bereich ist. Das weiß ich alles noch gar nicht. Aber ich spüre, dass der Weg, wo ich jetzt bin, dass das der richtige ist. Dass sich für mich richtig und harmonisch anfühlt.
Ja. Sehr, sehr cool, weil ich glaube, dahin entwickelt sich auch unsere Welt. Also ich komme ja noch aus einer Generation, wo früher gesagt wurde, dann machst du eine Lehre und dann arbeitest du in dem Beruf und dann ist irgendwann Rente und dann hast du es geschafft. Dass die Arbeitswelt sich so schnell ändern wird, auch jetzt gerade in den nächsten Jahren durch das ganze Digitale, dass die jungen Menschen sich nicht mehr festlegen müssen und auch nicht festlegen sollten, weil so viele neue Berufe entstehen und alte wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben, dass ich auch eine gewisse Flexibilität brauche, um überhaupt in dieser Welt noch zurechtzukommen.
Ja, total. Also das ist ja so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite will man sich für nichts mehr committen und das ist, glaube ich, auch gefährlich, dass man sich alles immer offen hält und alles nur so halbherzig macht. Ich bin, glaube ich, eher der Meinung, mach irgendwas, wo du richtig dahinter stehst und geh all in, aber nicht mit dem Gedanken, das muss jetzt ein Leben lang so sein.
Genau.
Und da gibt es eine schöne Anekdote von einer eine Teilnehmerin der Visionssuche, die nach den 10 Tagen, mit der ich dann gesprochen habe und sie auf mich zukam und gesagt hat, hey, du hast mir jetzt irgendwie auch gezeigt, dass man mehrere Leben in einem Leben haben kann. Weil die war 20 und hatte sich so verkopft und überlegt, ich muss jetzt die wichtigste Entscheidung für mein Leben treffen. Und wenn die falsch ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Und die für sich dann auch irgendwie so was gestellt hat, das hat den Druck rausgenommen, zu sagen, okay, ich triff halt jetzt eine Entscheidung, aber vielleicht in 5 Jahren kann ich trotzdem wieder neue Entscheidungen treffen.
Cool. Das war, glaube ich, ein tolles Schlusswort oder ein tolles Schlussresümee von einer Teilnehmerin von dir. Emanuel, also erstmal ganz, ganz vielen Dank für die tiefen Einblicke und die viele Zeit, die du dir genommen hast für unsere Hörer. Hast du vielleicht zum Ende noch ein Tipp, eine Idee, die du den jungen Menschen mitgeben willst?
Hab Mut. In Mut hat 3 Buchstaben. Machen, Unternehmen, Tun. Mut ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach den Mut zu haben, seinen Weg zu gehen und Vertrauen zu haben in den Weg, ohne zu wissen, wohin der Weg führt.
Cool. Ja, super. Emanuel, ganz, ganz vielen Dank für die tollen Einblicke, wie gesagt. Und dir ganz viel Spaß auf deiner weiteren Ausbildung oder mit deiner weiteren Ausbildung zum Erlebnispädagogen und zum systemischen Coach und beides zu kombinieren. Ganz viel Erfolg dabei.
Vielen, vielen Dank.